wirklich gut, das Wort des Herrn zu hören. Es gibt, im Hebräer lesen wir auch heute, wenn ihr seine Stimme hört. Es gibt so viele Stimmen auf dieser Welt. Es gibt viele Stimmen in uns und das liest sich schnell. Aber was ist seine Stimme? Und ich wurde erinnert an den Tempel bei Hesekiel. Das Maß war immer wie? Gottes Maß. Und das sieht wie aus?
Eine helle Länge. Oder eine Handbreite.
Eine Handbreite.
Okay, welche Handbreite? Nein, ich merke, in meinem Leben, um die Stimme des Herrn zu hören, braucht man viel Gemeinschaft mit ihm. Man braucht nicht so viele andere Stimmen, man braucht viel Gemeinschaft mit ihm. Wir sagen schnell, wir folgen dem Lamm, aber schnell gibt es eine Distanz. Wenn du nicht mehr nah am Lamm bist, dann hörst du die Stimme nicht mehr. Und das geht sehr schnell. Sehr schnell hat man eine gewisse Distanz zu diesem Lamm in sich. Und da wurde ich erinnert, in Petrus sagte, dem Demütigen gibt er Gnade. Amen. Ich muss sagen, die Stimme des Herrn zu hören, ist nicht immer einfach. Welche Stimme in mir ist nun die Stimme des Herrn? Und nebst allem, was wir gehört haben, habe ich irgendwie Last noch mitzuteilen, dass es auch, wir brauchen auch Zeit mit dem Herrn. Wir müssen Zeit mit dem Herrn verbringen, sonst kennen wir die Stimme nicht. Wir können viel hören, wie gesagt wurde. Das ist aber nur eine Sache. In der Schule läuft es nämlich auch nicht so. In der Schule hörst du zu und da musst du Aufgaben machen. Und dann gibt es noch eine Prüfung. Das heißt, was wir gehört haben, müssen wir vor dem Herrn bringen. Es ist immer eine Handbreite mehr, als wir denken. Und die kennen wir nicht. Du kannst mir nicht sagen, wie groß die Handbreite ist, wenn du nicht vor dem Herrn bist. Das ist unmöglich. Herr Jesus, das berührt mich irgendwie.
Amen.
Seine Stimme hören. Wenn du die Christen fragst, hörst du seine Stimme? Ja. Nein, es ist verrückt. Jeder hört seine Stimme. Es gibt aber nur eine Stimme des Lammes. Und die wirst du nie hören, wenn du keine Zeit mit ihm verbringst. Nie. Und zwar täglich. Es braucht täglich Zeit. Ich muss jedes zweite Jahr zum Arzt gehen, um einen Hörtest zu machen. Alle zwei Jahre ist der Hörtest fällig. Und ich war vor einer Woche beim Arzt, der hat mich dann gecheckt und plus Hörtest. Ich sage euch, die haben mir das, den Kopfhörer angezogen und dann, ich musste die Augen schließen. Ich war hier konzentriert und dann plötzlich kam ein Ton so leise und dann habe ich beim Arzt reklamiert. Das seien keine reellen Bedingungen. In der Welt ist es nie so leise. Ich höre diesen Ton ja gar nicht. Es ist auf diesem Ohr verschiedene Höhen und wieder angestrengt. Nur nicht die Augen öffnen, nur nichts anschauen. Weil du dich nur noch konzentrierst, welcher Ton kommt auf welche Seite. Und die Arztgehilfin sagte mir, ich solle mich wegdrehen, damit sie nicht sieht, wie sie dreht. Und ich dann sage, ja, ein Ton. Aber so ist es genau beim Herrn. Man kann nicht die Welt hören. Man kann nicht alles rundherum hören. Da hörst du den Herrn nicht mehr. Das ist wirklich ein gutes Bild. Man braucht eine Zeit, wo es wirklich ruhig ist. Man sich konzentriert und den Herrn sucht. Ich habe mich beschwert beim Arzt. Das sind keine reellen Bedingungen. In einem Cockpit ist es laut. Er wollte da nicht hören, ist egal. Aber ist egal. Auf alle Fälle, wenn wir diese Töne hören wollen, da musst du dich konzentrieren. Da musst du wirklich in die Kammer gehen, wie steht, und schließ die Türe zu, sonst wirst du diese Töne nicht hören. Amen. Nochmals kurz in 5. Mose 12. Ich bin dankbar, dass der Herr immer klar spricht. Alles, was nicht klar ist, ist nicht vom Herrn. Der Herr ist immer klar, immer. Alles, was nicht vom Herrn kommt, der Herr ist immer klar. Und vieles andere ist unklar, aber der Herr ist klar.
Amen.
Er sagt ihnen zum Beispiel im 5. Mose 12, im Vers 8, ihr dürft es nicht mehr so machen. Nicht mehr so. Der Herr spricht zu uns. Er sagt, macht es nicht mehr so. Nicht mehr so. Und vorher steht, ihr sollt. Nicht, überlegt euch mal. Sondern ihr sollt. Ihr sollt es so machen. Eigentlich ist es wie bei einem Kind. Ein Kind hat eigentlich ein einfaches Leben. Die Eltern sagen, so ist es. Jetzt muss ich mal überlegen, ob es ins Bett soll oder nicht. Nein, wir lachen jetzt. Das Kind wird frühzeitig zu Bett gebracht. Und dann ist es morgen ausgeruht. Wir aber nicht. Wir gehen nicht zu Bett. Wir sind müde. Wir machen dies, wir machen jenes. Das heißt, wir brauchen einen Herrn. Wir brauchen einen Herrn, der uns sagt, was Sache ist. Und jetzt, der Herr spricht ganz klar, was er will. Das müssen wir schätzen, Geschwister. Es ist nicht so, dass du nicht weißt, was der Herr von dir will. Das ist nicht normal. Es muss alles ganz konkret sein. Wir sagen, der Herr ist wunderbar. Dann fragst du mich, Manu, was ist wunderbar? Und ich, ja, der Herr ist wunderbar. Aber was genau vom Herrn ist wunderbar? Wir können nicht machen, nicht mal sagen, was wunderbar ist. So ist unser Christus nicht. Wir müssen schon wissen, was dieser hohe Priester ist und dieser König.
Amen.
Die Zeiten sind vorbei, Versammlungen zu besuchen. Ah, der Herr war so wunderbar. Was war dann wunderbar? Nummer eins, Nummer zwei. Es braucht eine Veränderung von Versammlung zu Versammlung. Wirklich. Etwas in uns muss sich verändern.
Amen.
Und das ist immer konkret. Ich kann euch sagen, was der Herr mir diese Woche, wo er nicht zufrieden war. Genau. Ich erzähle es jetzt nicht, aber ich muss schon wissen, woran wir sind mit dem Herrn. Wir können nicht sagen, der Herr ist wunderbar, der Herr wandelt um. Ja, ja, schon, aber alles ist konkret.
Ja.
Konkret. In der Religion ist alles nicht konkret. Es kommt alles vom Himmel irgendwie. So ist Christus nicht. Der kam nicht irgendwie vom Himmel. Das war ein langer Prozess, lange geplant. Und jetzt sagt er in diesem 5. Buch Mose 12, ihr dürft es nicht mehr so machen, nach allem, wie wir es heute hier tun. Und da spricht der Herr zu jedem von uns, nicht mehr so. Was ist das nicht mehr so? Es ist das, was dich innerlich vom Herrn berührt. Das ist das nicht mehr so. Nicht mehr so machen. Das heißt, wir können es nächste Woche nicht wieder machen. Warum? Der Herr ist schon barmherzig, aber im Hebräer gibt es auch andere Verse. Ich möchte euch einen vorlesen. Da steht, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und so habe ich mich auch nicht um sie gekümmert, spricht der Herr. Das gibt's. Warum soll der Herr mit mir die Zeit verschwenden, wenn ich nicht höre? Ihr dürft es nicht mehr so machen. Ich glaube, das hat der Herr zu uns geredet. Es gibt vieles zu lernen. Wir dürfen gewisse Dinge nicht mehr machen. Nicht mehr machen. Und hier wird gesprochen, was wir nicht mehr machen dürfen. Und hier wird auch geredet, was der Herr will. Also es kann von uns niemand sagen, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Jetzt das Zweite. Wir müssen mehr den Herrn fragen. Es gibt Dinge, die verstehe ich nicht. Lass uns doch mehr diesen Herrn fragen. Eine Schwester sagte kürzlich, ein Opfer ist nicht eine Sache. Und das stimmt. Ein Opfer ist, um den Vater zufriedenzustellen. Es ist nicht einfach eine Sache, wo ich alle Punkte aufzählen kann. Und wenn ich was nicht verstehe, dann fragen, Herr, was bedeutet das? Herr, was willst du überhaupt? Herr, wie stellt man dich zufrieden? Wir müssen viel mehr diesen Gott fragen. Das ist echt schwierig, was er uns zu uns spricht, viel fragen. Frage den Herrn alles. Frage ihn die ganze Zeit. Der Herr muss uns das offenbaren. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen Offenbarung und Verstehen. Dem Johannes in der Offenbarung wurde vieles offenbart, Geschwister. Aber verstanden hat er noch lange nicht alles. Das heißt, der Herr spricht durch Brüder zu uns. Er offenbart, was er will. Aber es heißt noch lange nicht, dass wir es verstehen.
Ja.
Und im Daniel sehen wir, das sagt der Daniel, Herr, du hast es mir offenbart und ich habe es verstanden.
Ja.
Ich will verstehen, sonst wird ein Opfer zu einer Sache. Oder sonst lösen wir uns wieder von diesem Herrn. Im Malachi sagt er, ich habe euch geliebt, spricht der Herr und sie, wohin hast du uns geliebt? Die haben nicht mal mehr verstanden, um was es geht. Dann ging es nur noch ums Tun. Ihr dürft es nicht mehr so tun, dass jeder all das tut, was in seinen Augen recht ist. Amen. Und es gibt viele Dinge, die mache ich, das will ich ändern. Und der Herr ist immer konkret. Das will ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Er spricht konkret, was er will und was er nicht will. Konkret. Das heißt, ich kann nicht Wochen mehr verbringen, wo ich nicht genau weiß, was ist eigentlich Sache. Ich verstehe nicht. Das gibt's. Das wollen wir nicht mehr. Alles ist ganz konkret beim Herrn. Das hat ein Bruder letzten Sonntag mitgeteilt. Das ist alles messbar. Und das ist doch gut. Es ist alles messbar. Es ist gut, wenn wir gemessen werden. Wenn der Herr durch die Brüder spricht, was uns anspricht, bringen wir vor den Herrn. Und ich will gemessen werden. Ich habe viele Ausbildungen gemacht. Und da wurde ich trainiert von Lehrern, Instruktoren. Und eines Tages kam die Prüfung, habe bestanden. Also wir möchten die Prüfung schon bestehen, oder nicht? Und ich merke, ein Vorbeigleiten, das hat mit Passivität zu tun. Wer passiv ist, der gleitet irgendwie weg. Es heißt ja heute, wie der Heilige Geist spricht, Geschwister, ich muss meinen Geist kennen. Und das ist keine kleine Sache, den Geist zu kennen. Ich kann sagen, ich kenne Geschwister, die kennen ihren Geist nicht, sind aber schon lange im Gemeinde. Ich möchte den Herrn kennen. Ich möchte zuhören, was gesagt wurde. Und mich hat sehr berührt heute Morgen, dass wir nicht Verse berührt haben, sondern das Wesen von Christus, was er sagen will durch diesen Brief. Wir nehmen nicht den Hebräer durch. Das gibt's gar nicht. Sondern wir berühren das Wesen, was Christus ausdrückt durch diesen Brief. Ich will nicht einen Vers berühren und wissen, wo er steht. Ich glaube, wir werden immer mehr in die Gemeinschaft gebracht vom Vater und von seinem Sohn. Amen. Was wurde noch gesagt? Immer das Ziel vor Augen haben. Wir hatten Gemeinschaft über die Treue. Wisst ihr, die Katholiken sind auch sehr treu. Treu alleine genügt nicht. Du musst das Ziel, die Vision sehen, hat dein Bruder gesagt. Wir müssen auch wissen, wo es durchgeht. Die Katholiken sind brutal treu. Das ist zum Verzweifeln. Ist das nicht so? Aber wir müssen auch die Vision sehen und in dem treu sein. Nicht nur treu in irgendetwas. Ich will auch die Vision behalten. Sonst bin ich treu. Ich behalte den Ortsgrund bis zum Untergang. Warum sage ich das? Weil die Geschwister reden zu mir. Und jetzt gilt es, das zu bearbeiten.
Amen.
Amen. Ja, ich möchte eigentlich nicht mehr lange reden, aber einen Vers, einen halben. Ich mach ihn zu einem Ganzen. Nein. Es steht im 5. Mose, wir sollen vor den Herrn kommen, abgekürzt, und dann steht, was eure Hand erworben hat, sollen wir bringen. Ich kann nicht für dich erwerben. Was eure Hand erworben hat, da gibt es das habe ich erworben. Was eure Hand erworben hat, dann steht, worin der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Also erwerben müssen wir alle einzeln. Ich möchte mehr erwerben. Ich möchte eine Woche später kommen und sagen, Herr, ich habe das von dir gewonnen. Konkret. Und nicht, ach, war das eine schöne Versammlung. Ich persönlich möchte Fortschritte machen. Ich möchte konkret messbar werden. Nicht übertreiben jetzt einfach, aber messbar. Was wir machen, muss messbar sein. Ich möchte Fortschritte machen. Ich möchte verstehen, was der Herr zu uns sagt.
Amen.
Nicht einfach hören, verstehen. Nicht einfach eine Offenbarung von einem Bruder. Ich will das auch verstehen, es soll zu meinem Leben werden. Ich möchte sagen, diese Woche hast du an mir gearbeitet, in dies und dies. Und ich habe das erworben, worin der Herr mich gesegnet hat. Wunderbar. Das ist 5. Mose 12. Messbar, alles muss messbar sein. Alles muss messbar sein. Es ist nichts zufällig. Das hat mich berührt. Das hat jemand gesagt. Geistliche Dinge, die fallen nicht plötzlich von irgend vom Himmel und sind diffus. Die sind alle klar. Wir möchten sie lernen. Zeit der Not erwerben wir etwas von Christus. Vor allem in der Zeit der Not. Und jedes Opfer hat mit Leiden zu tun, jedes. Jetzt sagst du mir, stimmt nicht, das Speiseopfer nicht. Doch. Malen, stampfen, rösten. Backen. Und noch etwas, was ich bemerkt habe. Ein wahres Opfer ist, wenn du in die Ruhe gekommen bist, in einem Punkt. Ein Opfer ist nicht irgendwas, sondern etwas, was der Herr in uns eingewirkt hat und wir darin in die Ruhe kommen. Dann haben wir eine Speise für den Vater. Der Aspekt der Ruhe muss immer da sein. Ein wahres Opfer, das Christus in mich eingewirkt hat, etwas in mir verändert hat, das bringt auch Ruhe hervor. Das bringt Frieden hervor, losgelöst sein von einer Gefangenschaft. Ich habe eine nette Nachbarin, die hilft mir, schneller umgewandelt zu werden. Und jetzt gibt es eine Skala. Ich sage euch lieber nicht, was ich ihr ausgewünscht habe. Das ist jetzt null. Aber nach 1-2 Jahren bin ich nicht mehr bei null. Ich habe in vielem den Frieden gefunden. Die Freiheit. Christus hat was eingewirkt in mir. Und das hilft nicht nur bei ihr. Das hilft überall in gleichen Fällen. Ich bin zur Ruhe gekommen in diesem Punkt. Ich wünsche nicht mehr, was ich euch jetzt nicht sage, sondern ich habe echt Freiheit bekommen. Ich bin befreit von gewissen Dingen. Ich bin in die Ruhe gekommen, in die Ruhe. Und das ist eine Speise für unseren Vater. Amen. Das ist wunderbar. In der Zeit der Not erwerben wir etwas von Christus, vor allem in der Zeit der Not. Fleiß tun, Christus nicht zu verpassen. Das haben die Geschwister alles schon gesprochen in Zürich. Der Herr spricht durch uns. Ist das nicht wunderbar? Es ist egal, wer spricht. Wisst ihr, wenn ihr in ein Kammerorchester aufgenommen werden wollt, dann müsst ihr eine Prüfung machen. Es gibt etwa 2-3 Prüfungen. Zuerst musst du mal dein ganzes Leben üben. Aber das erste Spiel machst du in deinem Vorhang. Man sieht nicht, wer dort ist. Warum sage ich das? Es ist egal, ob das der Reine, der Elias oder wer erzählt. Wenn das der Herr ist, dann ist der Name völlig egal. Ist es nicht so? Weil du siehst den Spiegel dahinter nicht. Damit die nicht beeinflusst werden von Aussehen, Alter, was weiß ich. Und was mich persönlich gerettet hat bei dieser Wendung, die wir vollbracht haben, das ist nicht ein Bruder. Das ist die Wahrheit. Ich wollte den Vater zufriedenstellen. Wusste nicht wie, aber ich wollte das in mir. Und da spielt der Name keine Rolle. Da kannst du das sagen oder du, das war mir egal. Ich wollte das irgendwie gewinnen. Und all die Turbulenzen waren mir auch egal. Das hat mich auf dem Weg behalten. Vater, ich will dich zufriedenstellen, aber ich weiß nicht wie, weil ich unzufrieden war. Lob der Herr. Die Geschwister sind so kostbar, sie sagen uns eigentlich alles. Wir brauchen nicht einen hohen Namen oder einen großen Namen. Der Fabio spricht zu uns. Du sprichst zu uns. Brigitte spricht zu mir. Das ist die Stimme, die wir nicht verpassen dürfen. Um es eigentlich kurz zu machen, wir brauchen Zeit mit dem Herrn. Das wollte ich eigentlich sagen. Und ich weiß nicht, warum wir noch da sind. Ich weiß auch nicht, warum. Aber dem Demütigen gibt er Gnade, Herr Jesus. Und täglich zu demütigen ist der Weg, den Herrn zu fragen, wie geht das? Ich verstehe es nicht. Aber ich will dich zufriedenstellen. Und wir haben heute Stimmen gehört, es ist wirklich wunderbar, was wir hören. Es ist nicht mal wahnsinnig neu, aber es ist einfach Christus. Und wenn wir sagen, wir werden ihm gleichgestaltet, ja, was ist Christus? Er ist der hohe Priester, da kannst du ja nicht etwas anders werden als Priester.
Amen.
Er ist der König, wenn du ihm gleichgestaltet wirst, kannst du ja nicht etwas anders werden. Und zum Schluss in Offenbarung steht, wir sind dem Vater erkauft worden, damit wir König und Priester sind. Warum sage ich das? Wir müssen vieles rauswaschen. Es muss vieles raus aus uns. Viel Sauerteig muss weg. Es gibt viel zu lernen. Lernen jetzt. Wir haben ein Lied, wir sind keine Schule. Doch, wir sind jetzt eine Schule. Und der Bruder sagte, jeder neue Klassenübertritt ist schwierig. Du kommst in eine höhere Schule, es wird schwierig, es ist ja nicht einfach. Das ist bei uns auch so. Der Übertritt in etwas Höheres ist immer schwierig. Ich rede eigentlich nur zu mir. Ich will lernen. Ich will den Sauerteig rauswerfen. Ich will aktiver innerlich werden. Aber nicht losrennen, sondern viel Gemeinschaft haben mit diesem König, mit diesem Priester. Und ich will eine messbare Veränderung erfahren. Und zwar nicht einmal im Jahr, bei Zufall. Danke, Herr.
Amen.
Ja, loben dich, Herr. Amen. Du bist unser Vorläufer, Herr.
Oh ja.
Ja, du suchst treue und kluge Sklaven, Herr.
Amen. Danke, Herr, dass der Heilige Geist spricht.
Amen. Ja, diesen Vers lese ich nochmal. Hebräer 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Als ich das gelesen habe, hat mich sehr angesprochen, dass es heißt, wie der Heilige Geist spricht. Weil der Schreiber zitiert hier einen Psalm 95. Und er sagt nicht, wie der Heilige Geist sprach, ja, zur Zeit des Alten Bundes, sondern wie der Heilige Geist spricht. Das heißt, es ist das Sprechen des Heiligen Geistes. Und dieser Psalm 95, wo diese Verse herkommen, befindet sich in dem vierten Buch der Psalmen. Und dieses vierte Buch redet von dem Kommen des tausendjährigen Reiches. Von Christus, der kommt und regiert.
Amen.
Und auch dort ist es so, und das habe ich auch heute Nachmittag geschätzt, wird eine Warnung eingebaut.
Ja.
Ich benutze jetzt auch dieses Wort wunderbar. Da kommen wirklich wunderbare Psalmen, die ich sehr genossen habe. Dass der Herr regiert, dass unser Gott der Allerhöchste ist, dass wir in dem Höchsten wohnen. Und dann Psalm 95 kommt mit dieser Warnung. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ab Vers 7. Und dann geht es bis Vers 11, sodass ich in meinem Zorn schwor, sie sollen nicht in meine Ruhe hineinkommen. Und ab Psalm 96 kommen die Weissagungen über das tausendjährige Reich.
Amen.
So genau bevor der Heilige Geist über das Reich spricht, ist noch einmal diese Warnung eingesetzt. Und das hat mich beeindruckt zu sehen. Ich muss mir bewusst sein, was ich verpassen kann.
Genau.
Wir reden hier von der Belohnung.
Ja.
Von dem Erbe, von dem tausendjährigen Reich.
Amen.
Und dieser Psalm 95, er endet wirklich mit dieser Warnung. Der letzte Satz heißt, sie sollen nicht in meine Ruhe hineinkommen. Oft sind die Psalmen ganz positiv am Ende, oder?
Ja.
Aber hier, das hat mich beeindruckt, das ist wirklich eine Warnung.
Amen.
So ist es so wichtig, die Stimme des Herrn zu hören.
Amen.
Der Herr möge uns Gnade geben, seine Stimme zu hören.
Amen.
Amen.
Ja. Amen.
Wenn es einfach so aussieht, wie sein 1 plus 4, lass uns mal zusammen lesen.
Dann aber auch als König von Salem, was König des Friedens heißt. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat weder einen Anfang der Tage noch ein Ende des Lebens, ist vielleicht dem Sohn Gottes gleich und bleibt Priester für immer. Seht aber, wie groß der ist, dem Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von den besten Beutestücken.
Amen.
Amen.
Seht aber, wie groß der ist. Amen.
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 Seht aber, wie groß dieser Amen.
Lass uns nochmal Vers 1 bis 4 lesen in Psalm 110.
Mit Überschrift.
Amen.
Christus auf dem Thron, der priesterliche König.
Amen.
Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus dir, herrsche mitten unter deinen Feinden. Dein Volk wird am Tag deiner Macht voller Willigkeit sein, in der Kraft der Heiligkeit. Aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner jungen Mannschaft hervor. Der Herr hat geschworen, und es wird ihm nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich, nach der Ordnung Melchisedeks.
Amen.
Amen.
Lob den Herrn. Du bist ein Priester.
Amen.
Der Herr sprach zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.
Amen.
Amen.
Amen. Lob den Herrn für so ein Wort.
Amen.
Priester und König. Das ist, was Gott erreichen will. Und ich schätze sehr, dass der Herr so spricht. Das Wort ist wirklich aktuell. Hebräerbrief ist wirklich, was der Herr zu uns sprechen möchte. Und ich habe gesehen, es ist so gut, so wie heute Morgen schon rauskam, eine Vision zu haben, sonst werden wir wüst wild. Der Herr muss uns wirklich zeigen, um was es geht. Wir hatten in letzter Zeit öfter Gemeinschaften, wo rauskam, wenn du morgens ein Ziel vor Augen hast, dann ist dein Tag anders, als wenn du weißt, der Tag ist frei. Und ich fand es so gut, wie rauskam, Hebräerbrief ist ein Brief, hier geht es nicht um die anfängliche Errettung, sondern hier geht es darum, dass Gott uns zum Ziel bringen möchte.
Amen.
Gott hat ein Ziel. Gott hat einen großen Vorsatz und da möchte er uns hinbringen. Und dafür brauchen wir so einen hohen Priester.
Amen.
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 Und ich fand es auch gut, wie das auch schon rauskam. Da sind so viele Beispiele und Vorbilder drin. Ja, Hebräer 11, voll. Mit Menschen, die durch Glauben mitgewirkt haben zum Ziel hin. Und die hatten alle eine Vision. Die brauchen wir heute. Ja, Abraham, der hat sein Land verlassen. Der ist durch Glauben gewandelt. Und er hat gewartet auf die Stadt. Das ist ein Geheimnis, gell? Er hat gewartet auf die Stadt. Er hat viel erlitten für Gottes Vorsatz. Mose, heißt es, er hat lieber diese Misshandlung, die Schmach Christi, höher geachtet. Der hat was erlitten durch Glauben für Gottes Vorsatz. Das ist, was Hebräer zeigt, gell? Wie wir heute durch Glauben Dinge durchgehen, dass dieser Glauben Substanz bekommt. Für Gottes Vorsatz. Und das hat mich sehr beeindruckt. Gottes Ziel ist, sein Reich zu bekommen. Wir sollen in die Ruhe eingehen, ins tausendjährige Reich. Mit ihm dort königliche Priester zu sein. Und da müssen wir noch viel lernen. Und für mich ist es ermutigend zu sehen, wie Gott das alles zusammenfasst. Was ich die letzten Jahre gehört habe von Hesekiel, von der Priesterschaft in Hesekiel, von der Bewegung des Geistes, vom Tempel in Hesekiel und auf der anderen Seite so starkes Wort über das Reich Gottes. Und das alles will der Herr uns in die Wirklichkeit bringen. Und es ist erschreckend, dass man sieht, dass man da an diesem ganzen guten Wort auch einfach beitreiben kann. Ein gutes Wort, aber es wird in meinem Leben nicht umgesetzt. So soll es nicht sein. Ja, heute Abend wollen wir auch nochmal Melchisedek beleuchten. Und es gibt wirklich so viel zu sagen. Aber mich hat es sehr beeindruckt hier. Es heißt, dieser Melchisedek ist König von Salem. Und er ist ein Priester des Höchsten. Und er begegnet Abraham. Und Abraham ist ja die wichtige Person für die Hebräer, der erste Stammvater. Eigentlich, wenn man das anschaut, nochmal zum Anfang, der Mensch soll regieren auf der Erde. Und der Teufel hat den Mensch zu Fall gebracht. Und dann sehen wir eine lange Zeit, wo der Mensch einfach nichts hinbekommt. Gott gibt ihm 2000 Jahre Zeit und es geht immer tiefer runter. Nach einer Zeit lang muss der Herr richten bei Noah, dann kommt der Babelturm. Es geht immer weiter runter, bis Gott Abraham beruft. Abraham ist wieder jemand, der auf einmal Gottes Vorsatz voranbringt. Und was tut er mit Abraham? Er führt ihn ins gute Land. Abraham ist im guten Land. Und dort gibt es mehrere Könige, die Schlachten schlagen und den Loten mitnehmen. Ihr kennt die Geschichte. Und das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass ein Mensch, der für Gott ist, auf diesem Erdboden kämpft. Und siegt. Abraham ist sehr wichtig. Er hat im guten Land gekämpft. Und er kommt zurück mit einer großen Beute. Das ist die erste Schlacht, die jemand geschlagen hat, der für Gott ist, auf diesem Erdboden. Und da kommt ihm nicht nur der König von Sodom, der sich freut, dass seine Güter zurückkommen, sondern es kommt auch dieser König der Gerechtigkeit, der König Melchisedek von Salem, ihm entgegen nach dieser Schlacht. Und es heißt da einfach nur, er war ein Priester Gottes. Sehr geheimnisvoll. Und er kommt mit Brot und Wein und dient ihm. Und wir sehen, das ist unser Herr Jesus, der uns dient mit Brot und Wein. Und das brauchen wir. Wir brauchen seinen Dienst. Ohne Brot und Wein, ohne diese Wirklichkeit, die der Herr am Kreuz für uns vollbracht hat, können wir eigentlich gar nichts tun. Aber das ist nur eine Seite der Wahrheit. Viele betonen das gerne. Der Herr dient uns. Und er sagt, ich bin doch der Diener in eurer Mitte. Und wir dürfen seinen Dienst schätzen. Und das tun wir auch. Aber das ist nur eine Seite der Wahrheit. Die andere Seite ist, Abraham gibt den Zehnten von allem, was er hat. Von den besten Beutestücken aus dem guten Land. Und das ist wirklich eine Frage. Lassen wir uns nur bedienen? Oder wie ist es nach Brot und Wein? Was ist der Zehnte für uns heute? Ich bin sehr froh, dass wir darüber Gemeinschaft haben und es immer klarer wird. Da steckt so viel drin und es wird immer klarer. Und ich finde es so gut. Erst gibt es Brot und Wein und danach kommt der Zehnte. Seht aber, wie groß der ist, dem Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von den besten Beutenstücken. Ehrlich gesagt, ich habe Lust bekommen, im guten Land zu kämpfen, zu gewinnen, Beute zu machen und davon den Herrn zu loben und ihm das Beste zu geben. Wir sollen im guten Land anbauen und wir sollen auch im guten Land Beute machen. Hey, Jesus. Es wird 7-mal erwähnt, dass es hier um den Zehnten geht. Und da ist es auch gut zu graben, was bedeutet es. Er zeigt, da gab es diese Priesterordnung. Damals mussten die den Zehnten bringen für den Herrn, aber das größte Teil wurde unter den Priestern aufgeteilt. Aber schon lange bevor Aaron eingesetzt wurde, war der Melchisedek da, der den Zehnten bekommen hat. Dieses Prinzip ist lange vor dem Gesetz. Und sowohl das wie auch das Gesetz hat seine geistliche Wirklichkeit in Christus heute für uns. Lobt den Herrn dafür. Und dieser Name Melchisedek, der König der Gerechtigkeit, ist auch so stark. Er hat ein Zepter der Gerechtigkeit, ist deines Reiches Zepter. Zeigt uns auch, der Melchisedek muss uns gerecht machen. Ich weiß noch, wo ein Bruder mal ein Vers, wo man gemerkt hat, es gibt sehr viel Unfriede, hat ein Bruder den Vers gelesen von Römer, der heißt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn es keinen Frieden gibt, dann ist irgendwo die Gerechtigkeit verletzt. Gerechtigkeit und Friede gehen im Wort immer zusammen. So wie die Wahrheit mit der Gnade. Das sind zwei Paare und die gehören eigentlich auch zusammen. Aber hier haben wir diesen König der Gerechtigkeit. Und er möchte diese Gerechtigkeit haben und in uns einwirken, dass wir Frieden haben. Und wie wir schon hatten, auch in Offenbarung, spricht er, gell, dieser Melchisedek taucht wieder auf in Offenbarung, als der mit den glühenden Füßen, der die Gemeinden richtet. Und er spricht direkt an, was das Problem ist. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich kann das oftmals nicht so, aber ich will das lernen. In dem Maß, wo es mein Umfeld ist, und mit der Gnade, aber die Dinge ansprechen. Der Herr ist sehr konkret, gell? Sehr verständlich. Und er zeigt uns, dass Dinge nicht okay sind und die möchte er verändern. Und er zeigt uns auch, dass wir immer neu zu ihm kommen müssen. Das Lied vorhin heißt, die Religion steckt in unserem Blut, weil wir es gern haben, uns auszuruhen. Wenn man im Christentum guckt, es gibt so viele Pastoren und es ist eigentlich sehr bequem, einen Pastor zu haben, weil er hat die ganze Verantwortung. Das heißt, ich muss gar nicht jede Woche neu suchen. Herr, was willst du jetzt? Ich muss gar nicht immer schauen, dass ich dran bin, sondern ich gebe das ab. Da ist einer, der das für mich macht. Und ich kann einfach am Sonntag kommen und genießen. Deshalb ist es sehr bequem für uns, wenn jemand uns das abnimmt, weil täglich suchen ist wirklich nicht einfach. Und so ist nicht nur das ganze Christentum, so sind auch wir, gell? Das steckt in uns, dass wir geistlich bin ich faul. Ich habe nicht immer diese Lust, da jetzt den Herrn neu zu suchen. Herr, wo geht's lang? Ich will mich gerne ausruhen. Aber das ist keine Errettung, gell? Für die fortschreitende Errettung müssen wir wirklich dranbleiben. Der Herr will, dass wir ihn suchen. Der Herr hasst es, wenn Menschen das ersetzen, gell? Dass alle zu ihm kommen. Und deshalb spricht er auch Dinge sehr konkret an. Oh Herr, Amen.
Amen.
Ja, so viel. Lob den Herrn.
Amen.
Dieser Melchisedek, er wird erstens als König der Gerechtigkeit gedeutet, dann aber auch als König von Salem, als König des Friedens heißt. Ja, der Herr stellt sich hier vor als König der Gerechtigkeit und als König des Friedens. Heute Morgen haben wir auch schon gehört, dass der Name sehr bedeutend ist. Er hat einen Namen bekommen, der über allem steht. Und wenn er hier zwei neue Namen auch zeigt, dann muss das für uns auch eine starke Bedeutung haben. Denn er wird ja an anderen Stellen auch als der Friedefürst benannt oder auch Herr des Friedens. Ja. Das heißt, er möchte uns als dieser Melchisedek besonders auch einen Frieden zeigen, den wir erstmal nicht kennen. Ja, der ist erstmal nicht in unserer Natur drin, nicht in der gefallenen Natur, sondern auch das ist ein Frieden, den wir von ihm sehen und empfangen müssen, erfahren müssen. Ja. Und was mich darin so berührt hat, ist der Zusammenhang mit Vers 25, wo es heißt, daher kann er auch aufs Völligste erretten, die durch ihn zu Gott vorwärts kommen, denn er lebt immer da, um für sie einzustehen. Diese völligste Errettung, ja, die für uns, die wir jetzt schon oft benannt haben, dieses Vorwärtsgehen, dieses zum Ziel gehen, ja, danach streben wir, ja, dass der Herr möchte mit uns das erreichen, ja, für sein Ziel, und wir wollen das auch. Ja, das brennt mittlerweile in uns, kann man wirklich sagen, egal wie groß jetzt die Flamme ist, aber man kann schon mittlerweile von einem Brennen sprechen. Lob den Herrn. Und man sieht, wenn er uns einen Frieden geben möchte, der von ihm kommt, nicht von uns oder von der Religion oder von unserer Vorstellung, und er möchte uns gleichzeitig aufs Völligste erretten, ja, dann zeigt uns, das muss wirklich ein sehr tiefer Friede sein, den er da für uns hat. Nicht einfach irgendeinen Frieden, sondern auch da bedarf es seiner Erklärung. Und es bedarf dessen, dass er uns in Erfahrungen hineinführt und wir sehen, was dieser Friede ist. Ja. Hebräer spricht ja auch viel davon, dass wir in die Ruhe eingehen sollen. Wir hatten auch viel Gemeinschaft in den letzten Wochen darüber. Da hatten wir auch gesehen, welche Aktivität wir tun können, ja, um in die Ruhe einzugehen. Wiederum die Gemeinschaft natürlich mit Christus im Zentrum. Aber dieser Friede, und ich habe es noch nicht ganz ergriffen, aber ich sehe, dass dieser Friede noch weiter reicht. Ja. Dieser Friede, der hat eine Charaktereigenschaft, unter anderem, ich lese vor aus Matthäus 10, Vers 34, da heißt es, meint nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das zeigt uns jetzt, ja, wir sehen gleich, ja, er gibt uns keinen Frieden für unser Fleisch, er gibt uns keinen Frieden für die Religion, er gibt uns keinen Frieden dafür, dass wir uns zurücklehnen. Er gibt uns Frieden oder er möchte uns Frieden geben, der wirklich voranbringt.
Amen.
Der uns seinen Plan noch detaillierter zeigt, weil wenn wir im Frieden sind, wenn wir in der Ruhe sind, dann können wir auch besser hören. Ja. Dann, wenn wir zur Ruhe gekommen sind von den eigenen Werken, dann können wir auch hören.
Amen.
Und in dieser Zeit sehen wir, dass der Herr uns detailliert zeigen möchte, wie er sein Haus und wie er sein Reich, wie er die Priesterschaft möchte.
Amen.
Wir haben das zu lernen und wir wollen es lernen.
Amen.
Ja. Wir müssen wirklich seinen Frieden kennen, um voranzugehen. Wir können nicht vorangehen, wenn wir jetzt nicht sehen, wie dieser Friede aussieht und wie ich auch in die Erfahrung des Friedens reinkomme. Ja. Und ich habe so ein bisschen überlegt, wie das auch in meinem bisherigen Christenleben war. Und es sind eigentlich so verschiedene Stufen, ja, wenn man sieht. Das erste Mal habe ich den Frieden Gottes berührt, als ich errettet wurde. Ja, da habe ich schon gesehen, oh, da ist Frieden da. Ja, ich hatte Frieden von all dem, was mich bis dato so stark gefangen hat und belastet hat und die ganze Welt und alles. Ja. Das war so die erste Berührung des Friedens. Ja, dann ging es aber auch weiter. Ja. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich das dann Dinge gelassen habe, des Herrn Willen, ja, dann habe ich noch tieferen Frieden berührt. Ja. Dann habe ich das Gesicht verloren beim Evangelium predigen, wieder den Frieden auf eine andere Weise berührt. Ja. Dann, lobt den Herrn, hat er die wahrhaftige Anbetung aufgemacht.
Mhm.
Und ich habe den Herrn das erste Mal in den Opfern erfahren. Ja. Wiederum eine neue Berührung oder eine neue Erfahrung des Friedens. Und das hat mich aber seither sehr stark auch herausgefordert, der Umgang. Ja. Wie bereite ich ein Opfer vor? Wie komme ich da hinein? Wie bringe ich das dem Vater? Wie wird es für mich natürlich und echt und beständig? Da kämpfe ich damit. Und deshalb kam dann auch für mich auf, dieses Friedensopfer. Ja, der Herr stellt sich auch als das Friedensopfer vor. Das steht in der Mitte. Ja. Und das heißt, es ist nicht so billig. Ja. Ich habe relativ schnell verstanden, was heißt denn das Brandopfer? Wie kann ich das auch gewinnen? Ja. Speisopfer ein bisschen schwieriger, aber okay. Ja. Sündopfer und Übertretungsopfer, okay. Ja. Erfahrung da, verstanden, ja. Aber wie sieht es mit dem Friedensopfer aus? Ja. Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und ich sehe, der Herr ist mit Absicht in die Mitte gestellt. Ja, und er möchte auch, dass das in unserer Erfahrung auch das Ziel ist. Ja. Das heißt, wir müssen wirklich dahingehend auch auf dem guten Land arbeiten, den Herrn in den Opfern erfahren, wirklich erfahren und nicht nur verstehen, dass wir dann auch zum Friedensopfer gelangen. Ja. Dass wir den Geschmack des Friedensopfers bekommen, dass wir es auch für uns selber einordnen können, weil wir müssen es einordnen, dass wir es auch verstehen können, ja. Dass es auch präsent ist und dass es auf dem Herzen Platz findet. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich sehne mich danach, sehr, also einfach beständigen Frieden zu haben. Am liebsten wäre es mir, der Herr gibt mir tiefen Frieden und er bleibt für immer. Ja? Er bleibt und was steckt dahinter? Ja, ich will mich natürlich zurücklehnen, ne? Ist klar. Und ich habe die letzten 4 Tage wirklich gekämpft mit dem Herrn, muss ich wirklich sagen. Mhm. Es war schon eine schwierige Zeit, es war auch ein Leiden. Ja. Und auch deshalb, weil ich erkannt habe, ja, dass der Herr mir diesen tiefen Frieden nicht einfach so gibt. Natürlich haben wir Frieden, weil wir sind errettet und Christus ist mein Frieden. Ne? Das ist das Fundament, das haben wir. Und das habe auch ich. Ich kann in jeder Zeit zu ihm kommen und ihn als Frieden erfahren. Aber das ist noch relativ allgemein. Ja? Und deshalb habe ich gesehen, im 3. Mose wird auch gezeigt, in Kapitel 7, dass das Dankfriedensopfer, ja, das hält nur einen Tag. Ja. Das heißt, schon am nächsten Tag muss ich schon wieder ein neues Friedensopfer zubereiten. Ja. Dachte ich, okay. Aber was dazu kommt auch noch, dass das gelübde Friedensopfer, das hält zumindest 2 Tage. Ja. Aber es ist auch nicht so billig, ja, denn das gelübde Friedensopfer, das zeigt die Wirklichkeit unserer Hingabe. Ja. Und ohne Hingabe, ja, was soll es für ein Frieden sein? Es ist so sehr an unsere Hingabe geknüpft, habe ich gemerkt. Der Herr möchte, dass wir ein beständiges, frisches Friedensopfer gewinnen und dann auch bringen. Und auch wenn es uns nicht gefällt, ja, wir müssen endlich verstehen, dass wir jeden Tag, ja, dieses Friedensopfer zu bringen haben, ja, und dafür zu arbeiten haben. Und ich muss sagen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja, also verstanden, ja, natürlich. Aber beginnt der Tag neu? Ja? Wie ist mein Bewusstsein? Ja? Ist es wirklich so da, dass ich sage, in erster Linie ist meine Arbeit der Priesterdienst?
Mhm. Ja.
Und das, lob den Herrn, das kommt, es wächst in uns, aber ich muss es trotzdem heute nochmal wirklich in mir auch bloßstellen.
Amen.
Ja. Und dieser Friede, den er uns noch zeigen möchte, in diesen Erfahrungen, in unserem Alltag, das ist nicht das Wort kennen, ja, sondern das ist eine beständige Hingabe.
Mhm.
Und das ist erstmal. Die Hingabe ist nie getrennt vom Wort, aber auf der anderen Seite ist auch nicht daran immer unbedingt festgemacht an irgendwas Bestimmtes, sondern es ist immer daran geknüpft, dass wir wirklich den hohen Priester suchen und mit ihm Gemeinschaft haben. Und darin will auch unsere Hingabe beständig erneuern. Ja. Ich lese noch aus Psalm 122.
Amen.
Ja, da heißt es in Vers 6 bis 9: Bittet um den Frieden Jerusalems. Es gehe denen wohl, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und Wohlergehen in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich: Friede sei in dir.
Amen.
Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen.
Amen.
Ja, es spricht zu mir wie ein Befehl. Er bittet um den Frieden Jerusalems. Der Herr möchte, dass wir um den echten Frieden bitten und diesen auch erfahren und in sein Haus bringen.
Amen.
Das ist unbedingt notwendig, dass in seinem Palast auch wirklich beständiger Friede ist. Ja. Und dass wir es nicht nur sagen, sondern dass wir auch sein Bestes suchen.
Amen.
Und das entwickelt sich ja auch weiter. Was ist das Beste? Ja. Das Beste in dieser Zeit zeigt er auch. Das Beste ist, dass wir seine Stimme suchen und hören. Ja. Dass wir lernen, auf die Salbung zu achten. Dass wir den Charakter der Salbung kennenlernen. Und dass wir auch singen, das himmlische Jerusalem ist für uns greifbarer denn je.
Amen.
Das finde ich wirklich großartig, ja, dass es immer realer wird. Und es spornt mich an, sein Bestes zu suchen.
Ja, Amen.
Amen. Und noch Verse, die ich stark fand, zur Ermutigung, um auch ein tägliches, frisches Friedensopfer vorzubereiten. Kann ich gerade mal hier sortieren. 2. Petrus 3, 13 und 14. Können wir zusammen lesen?
Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Darum, ihr Lieben, weil ihr dies erwartet, so tut Fleiß, dass ihr von ihm im Frieden erfunden werdet, ohne Flecken und Tadel.
Zeigen diese Verse, ja, diese Notwendigkeit, den Herrn tief zu erfahren, in dem Reichtum, den er uns gibt und in dem, wie er sich uns auch vorstellt. Wenn er uns sich vorstellt als der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens,
Amen.
Als das allumfassende Opfer, als der hohe Priester, ja, dann ist das der Fleiß ja wirklich darin, ihn auch da als den zu kennen und da dran zu bleiben, bis wir diese Person, bis wir die Wirkung dieser Person kennen.
Amen.
Ja. Und wir erwarten auch, ja, diese Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Das heißt, wir warten nicht drauf. Ja, wir hören nicht nur andere was mitteilen und ziehen uns das Beste raus, sondern wir erwarten das. Das heißt, es ist was Aktives. Ein aktives Warten, in dem wir auf den Herrn warten und auch erwarten, dass er diese Gerechtigkeit bald bringt. Dass er diesen Frieden in uns jetzt wirkt. Ja. Dieses Erwarten und den Fleiß, das hat mich auch sehr stark Amen. Angesprochen. Amen. Und dazu noch Römer 14, Vers 19. So, ein klares Wort. Ganz einfach, für uns alle verständlich.
Lasst uns darum dem nachstreben, was zum Frieden dient und zum Aufbau untereinander.
Gibt es noch klarere Worte wie die? Ist doch wunderbar. Ja? Und da auch, ja, lasst uns auch achten in diesen Tagen bei all dem, was wir auch zu bewältigen haben, was ja, die Gemeindesituation betrifft. Ja. Lasst uns darauf achten, was zum Frieden dient und zum Aufbau untereinander. Ja. Ja, der Herr hat uns wirklich einen Mund gegeben, dass wir reden, was zum Aufbau dient.
Amen.
Und was den Frieden in Jerusalem auch fördert. Ja. Und das ist gut. Wir lernen das jetzt auch in diesen Tagen, Dinge da hinten zu lassen, die es nicht braucht. Ja. Manche Dinge braucht es, um daraus zu lernen, aber manche Dinge sollten wir jetzt auch einfach ruhen lassen und den Herrn darin als das Friedensopfer gewinnen.
Ja.
Das ist sehr gut. Und als letztes noch mal zurück zu Petrus, 1. Petrus 3. Und da die Verse 10 und 11.
Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte seine Zunge vom Bösen zurück und seine Lippen davon, dass sie Trug reden. Und er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach.
Auf Vers 12.
Ja.
Denn die Augen des Herrn achten auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr Gebet.
aber das Angesicht des Herrn ist gegen die, die Böses tun.
Amen.
Ja. Yeah. Amen. Wenn der Herr auf das Gebet der Gerechten hört, ich glaube, dann haben wir nicht viel Zeit, Trug zu reden. Ja? Sondern dann sollten wir die Zeit wirklich für das Gebet
Amen.
Und für die Gemeinschaft nutzen.
Ja.
Amen. Doch. Lob den Herrn und vielleicht auch noch ein halber Vers. Philipper 4, Vers 7. Wenn man mal durchgekämpft hat durchs Wort, dann ist es wirklich sehr reich. Wenn man durch ist, gell? Oh, Herr Jesus.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren.
Amen.
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 Und das finde ich so stark, weil der Herr zeigt uns mit diesem Vers, dass er den Wunsch, den ich habe, dass der Herr gibt mir Frieden und dann ist alles gut. Ja. Er gibt ihn mir, diesen Frieden, aber auf einem anderen Wege. Ja. Nämlich, ich strebe nach seinem Frieden auf dem Weg, den er uns gibt und zeigt. Ja. Und dann passiert das, wonach ich mich eigentlich täglich am meisten sehne. Ja. Nämlich, dass meine Gedanken und mein Herz in Christus Jesus bewahrt wird. Das ist doch eigentlich unser größter Mangel. Ja? Weil wenn das geschieht, ja, dann ist das Land offen. Dann ist der Priester wirklich sehr präsent und nahe. Und dann können wir direkt mit ihm gehen. Dann hören wir ihn und dann ist es wirklich eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Ja? Doch lob den Herrn.
Amen.
Herr, zeig uns noch mehr diesen Frieden.
Amen.
Amen. Vers 17 heißt es noch. Denn es wird bezeugt, also ich bin wieder in Hebräer 7, Vers 17. Es wird bezeugt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das ist genau dieses Zitat von Psalm. Und ich war sehr beeindruckt, wie klar Psalm schon redet von dieser neuen Ordnung vom Priester Melchisedek. Und es ist so gut, da zu sehen, gell, die Psalmen und Mose, es ist das Wort Gottes, das lebendig und aktuell zu uns spricht. Egal, wo ich aufschlage, das ist das Wort Gottes, das spricht. Das ist so gut. Ja, neulich habe ich vorher gehört, dass jemand sagt, ja, es ist nur wichtig, die Worte, die Jesus gesagt hat. Aber das heißt, das ganze Wort ist Gott gehaucht. Und der Herr Jesus selber sagt so oft, Mose, die Psalmen, die Propheten, sie reden alle von mir. Das heißt, dieses ganze Wort, gell, ist, wenn ich das Sprechen des Herrn haben will, ich habe das ganze Wort und es spricht lebendig. Und er zitiert hier so viel. Und was mich auch berührt, ist noch, dass er sagt, er redet viel von diesem Priester. Es ist vielleicht zu viel, jetzt das Ganze hier überzuführen mit dieser Ordnung von Aaron. Aber er sagt einfach, es geschieht nämlich in der Tat eine Aufhebung des vorigen Gebotes. Der Schatten wird aufgehoben, das Schlachten der Tiere, weil es schwach und nutzlos war. Die Kuhschlachten ist heute nutzlos. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Und das ist der Punkt. Der Herr will zur Vollendung bringen.
Amen.
Das zeigt uns Hebräerbrief. Der Herr will zur Vollendung bringen. Der Schatten ist ein gutes Bild, aber die Wirklichkeit davon bringt zur Vollendung.
Amen.
Und das sagt er auch danach in Vers 25. Daher kann er, was? Aufs Völligste erretten. Er will aufs Völligste erretten. Er will im Hebräer zum Ziel bringen. Lob den Herrn. Und noch weiter heißt es, dass der Herr in Vers 27 die grundlegende Errettung ein für alle Mal vollbracht hat. Ja, diese Errettung von der Sünde, die ist vollbracht ein für alle Mal, hat er dieses Opfer gebracht. Und zeigt, damals musste der hohe Priester das jedes Mal neu machen. Sich selbst reinigen und dann das ganze Volk reinigen und wieder sich selbst reinigen und das ganze Volk reinigen und wieder. Der Herr hat die Erlösung ein für alle Mal verbracht. Darauf stehen wir. Und deshalb gehen wir heute weiter zur vollen Errettung. Und es ist nicht gut, wenn jemand anfängt, das auszulegen und sagen, der Herr hat ein für alle Mal das Opfer vollbracht, wir müssen heute nicht mehr opfern. Wenn wir den Herrn fragen und unser Geist, der zeigt uns auch, das ist nicht die Wahrheit. Ja, deshalb sagt der Petrus, wir sollen lernen, eine geistliche Priesterschaft zu sein, geistliche, Mehrzahl, Plural, Opfer zu bringen. Diese eine Opfer, ein für alle Mal, ist für unsere grundlegende Errettung. Daran können wir nichts tun. Aber jetzt wollen wir diesen Reichtum der geistlichen Opfer weiterbringen. Und wir merken in unserem Geist, das ist die Wahrheit.
Amen.
So wie wenn der Herr sagt, wir sollen wie Kinder werden, einfach. Heißt es aber nicht, dass wir Kinder bleiben sollen und nicht vorangehen sollen. Das merkst du auch in deinem Geist. Das kann doch nicht damit gemeint sein, dass ich so einfach bleibe und immer Milch trinke. Der Herr sagt im Glauben, wenn wir nicht werden wie die Kinder, kommen wir nicht in das Reich. Amen. Aber dennoch sagen so viele Schriften auch, der Herr will uns zur vollen Reife bringen. Und das ist beides eine Wahrheit und wir müssen wirklich das ergreifen.
Amen. Amen, Herr. Dich ergreifen.
Amen.
Amen.
Amen. Herr, wir wollen dich ergreifen.
Amen. Amen.
Lass uns wirklich Fleiß tun, von ihm in Frieden erfunden zu werden.
Amen.
Heute hat der Herr sehr stark zu mir von Römer 8 geredet. Weil gestern war ich dem Vater ungehorsam und ich habe mich dann von Feind verdammen lassen. Und irgendwann heute Nachmittag bin ich aufgewacht. Hey, ich bin eigentlich im Tod. Das geht gar nicht. Und der Herr hat mich auf Römer 8, Vers 6 erinnert. Die Gesinnung des Fleisches ist tot, aber die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Warum mache ich das so schwierig für mich? Warum will ich im Tod bleiben, wenn ich Leben und Friede haben kann? Ich muss mich einfach zum Herrn wenden.
Amen, Amen.
Diese Verse sehr genossen, was danach kommt, es ist sehr stark. Es sagt, die Gesinnung des Fleisches nehmen sogar Feindschaft gegen Gott.
Ja.
Und es ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und kann es ja auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und ich habe dem Vater gesagt, Vater, ich will dich gefallen. Ich will nicht im Fleisch bleiben. Und heute hat der Bruder den vierten Buch von Psalmen erwähnt. Und ich habe ein paar Verse gelesen dort, wo es immer wieder geschrieben steht, der Herr kommt, um die Erde zu richten in Gerechtigkeit.
Amen.
Und der Herr hat meine Augen neu geöffnet, wie es sein wird in dem tausendjährigen Reich.
Mhm.
Und es lohnt sich wirklich, in dieses Reich hineinzukommen.
Amen.
Und deshalb lass uns wirklich Fleiß tun.
Ja. Amen.
Im Frieden erfunden zu werden.
Amen.
Weil wir diese Verheißung von neuer Himmel und neuer Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt, erwarten.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Oh, Amen. Herr, wir loben dich.
Halleluja.
Halleluja. Amen.
Amen.
Also es ist nicht so leicht, viel über Melchisedek zu sagen. So wie es in Hebräer 5, Vers 11 steht. Von ihm hätten wir viel zu sagen. Ich weiß nicht, wie viel ich sagen kann über ihn. Es ist erstaunlich, wie viel der Schreiber vom Hebräerbrief über Melchisedek gesehen hat, obwohl es nur zwei Verse über ihn in der Schrift gibt. Einen im ersten Buch Mose und einen in den Psalmen. Diese zwei Verse hat er herausgeholt aus der Schrift und hat so viel Offenbarung von Gott bekommen, dass er alles über Melchisedek hier aufschließen kann, was er hier im Hebräerbrief geschrieben hat. Zwei Kapitel hat er gezeigt, was dieser Melchisedek heute für uns bedeutet. Das zeigt uns, wie wichtig die Heilige Schrift ist. Wenn Paulus nicht Mose liest, hätte er niemals Melchisedek entdeckt. Wenn die Psalmen heute nichts mit uns zu tun haben, dann kannst du Hebräer Kapitel 7 aus der Bibel rausstreichen. Dann hat er nämlich nichts zu sagen über Melchisedek. Von ihm habe ich nichts zu sagen. Ja, am Ende kann man nur reden über, oh ja, dies und das, aber wenn es über Melchisedek geht, von ihm habe ich leider gar nichts zu sagen. Weil ich ganz im Hören abgestumpft bin. Aber der Schreiber von Hebräerbrief, sicherlich der Paulus war einer, der ist mit dem Wort, mit der Heiligen Schrift so umgegangen, dass er gesagt hat, ich will in jedem Punkt Christus erkennen. Der hat so einen Hunger gehabt nach dem Herrn, der hat in zwei Versen geschrieben oder gesehen, was hier geschrieben steht. In zwei Versen hat er so ein Licht vom Herrn bekommen und konnte uns heute zeigen, dass Christus größer ist als das ganze alte Priestertum, das durch die menschliche Schwachheit begrenzt war. Und er konnte uns zeigen, wie groß Christus ist. Wenn wir das nicht sehen in der Schrift, dann haben wir gar kein Empfinden dafür, wie groß Christus ist. Du kannst nur sagen, Christus ist wunderbar. Er ist sehr groß. Und wie groß?
Wunderbar groß.
Wunderbar groß. Was noch? Richtig. Groß und wunderbar. Ich glaube, mit Paulus kannst du so nicht Gemeinschaft haben. Er konnte dir zeigen, was groß bedeutet, weil er aus der Heiligen Schrift gezogen und geholt hat, was dort über Christus schon beschrieben steht. Und wenn er nur das Neue Testament liest, er hat ja nicht mal das Neue Testament, aber wenn er nur das Neue Testament gelesen hätte, er sieht nicht diese Größe von Christus. Wie kann man die Bücher Mose wegschaffen wollen? Entschuldigung, wenn wir die Bücher Mose wegschaffen, dann schaffen wir das ganze Fundament der Heiligen Schrift weg. Dann kannst du den Laden auch gleich zumachen. Weil es gibt nichts, was geschrieben steht, was die Apostel aufgeschrieben haben, was nicht schon in den fünf Büchern Mose als Fundament gelegt wurde. Das hat der Herr gesagt. Wenn ihr nicht einmal Mose hört, wie könnt ihr hören, was ich sage? Die Wirklichkeit ist gekommen. Können es nicht verstehen. Und mich beeindruckt wirklich, wie Paulus mit dem Wort umgegangen ist. Wir lesen so schnell drüber weg und gehen und machen ein Buch durch. Und jetzt, heute ist Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10. Und dann, wenn es durch ist, ist es durch. Ganz durch.
Durch.
Fertig. Dann kommt das nächste Buch. Aber dieses Durchmachen. Ich glaube nicht, dass Paulus 1. Mose durchgemacht hat und oh, okay, ich muss etwas über Melchisedek sagen und dann muss er warten, bis er zu den Psalmen kommt. Paulus hat die Last des Herrn gesehen. der wusste, was der Herr jetzt offenbaren will. Und so hat er diese beiden Stellen vom 1. Mose und Psalm 110 in der Weisheit Gottes zusammengebracht, um uns heute im neuen Bund zu überzeugen, hat uns wirklich überzeugt, wie groß Melchisedek ist. Wie groß er ist. Eigentlich Hebräer 7 redet von der Größe Melchisedeks, der alles übertrifft. Die früheren Kapitel von Hebräerbrief zeigen, dass Christus Mose übertroffen hat. Dann zeigt uns die Schrift, dass Christus Josua übertroffen hat und er der wahre Josua ist. Und dann kommt Abraham und die Bibel zeigt und Hebräerbrief zeigt uns, Christus ist größer als Abraham. Selbst in Johannes 8 hat der Herr gesagt, ehe Abraham war, bin ich. So der Herr, egal wie groß und wunderbar Abraham war, Christus übertrifft ihn. Der ist noch größer. Und dann hat er uns versucht zu überzeugen, der Melchisedek, nämlich Christus selber, ist sogar größer als Levi. Und als der Stamm Levi, eigentlich ihm war die Priesterschaft zugedacht im Alten Bund. Er durfte als Priester dienen. Und keiner konnte in der Priesterschaft dienen, außerhalb von dem Stamm Levi. Das war das Gesetz, wie es vorgeschrieben war. Aber in Hebräer 7 zeigt uns der Schreiber in so einer wunderbaren Weise, dass als der Abraham den Zehnten gab zu Melchisedek, dann hat Melchisedek ihn gesegnet. Er hat ihn gesegnet. Der Größere, nämlich der Melchisedek, hat den Kleineren, nämlich den Abraham, gesegnet. Es ist immer in der Schrift so, der Größere segnet den Kleineren, den Niedrigeren. Und weil Levi noch in dem Leib, in der Lende von Abraham war, sagt uns der Hebräerbrief Kapitel 7, dass der Levi schon den Zehnten gebracht hat, zu dem Melchisedek. Und der Melchisedek, der Größere, den Kleineren, nämlich den Levi, gesegnet hat. Und das zeigt uns, dass Christus größer ist als das irdische Priestertum. Das ist wunderbar. So eine Vision zu sehen, das ist gewaltig. Oh, Herr Jesus. Und dann hat er weiterhin gezeigt, in diesem Kapitel 7, dass der Grund, warum Christus der Melchisedek ist und der hohe Priester ist, der uns zum Ziel bringen kann, ist, weil das menschliche Priestertum nichts zur Vollendung bringen konnte. Und warum? Weil sie schwache Menschen waren. Sie waren unvollkommen. Unvollkommene Priester. Und die unvollkommenen Priester haben Gott gedient. Natürlich kann das nicht zur Vollendung bringen, weil die Menschen selbst mit Schwachheit behaftet sind. So, wenn wir heute ein irdisches Priestertum haben, wir haben irgendeinen Pastor, auf den wir hören, und er macht alles, und er dient uns, und er sagt uns, wo es lang geht, dann zeigt uns Hebräer 7, das kann uns nicht zur Vollendung bringen. Ja. Weil das ist wie im Alten Bund, wo die Menschen mit Schwachheit behaftet waren. Amen. Wir dürfen nicht denken, dass Menschen uns in die Herrlichkeit bringen können. Egal wie geistlich sie sind oder wie viel Erfahrung sie gemacht haben. Hebräer 7 beweist uns, dass die irdische Priesterschaft mit Schwachheit behaftet war. Und sie konnte die Hinzutretenden nicht helfen, nicht vollkommen machen. Warum? Weil sie selber unvollkommen waren. Manchmal denken wir, oh, diese Brüder oder Leitenden, sie haben so viel Erfahrung, jahrzehntelang Erfahrung. Ich vertraue ihnen ganz. Ich weiß, wenn sie eine Entscheidung machen, dann ist es richtig. Warum? Weil sie haben dem Herrn schon so lange gedient. Jahrelang ganz treu. Wie kann es sich ändern? Hebräer 7 zeigt uns gerade diesen Punkt. Nämlich, dass das irdische Priestertum, irdische Menschen, die selber unvollkommen sind, die anderen Hinzutretenden nicht vollkommen machen können. Warum? Weil sie selber mit Schwachheit behaftet sind. Und unvollkommen sind. Und makelvoll. Wenn wir uns anschauen, wir sind unvollkommen. Wir haben so viel Schwachheit. Wie kann ich mit meiner Unvollkommenheit Jona in die Herrlichkeit bringen? Das ist unmöglich. Du darfst nicht denken, oh ja, die Leitenden, weil sie so viel Erfahrung gemacht haben, ich brauche gar nicht selber dort zu sehen und zu unterscheiden. Warum? Weil die Priester haben schon für mich entschieden. Sie haben die Erfahrung gemacht. Sie sind ja die vom Herrn, was? Eingesetzten. Aber weißt du, in Hebräer 7 steht über die Einsetzung was anderes. In Hebräer 7, Vers 21, denn jene sind ohne Schwur Priester geworden. Aha, ohne Schwur. Bei der Einsetzung der Menschen als die Priester zu der damaligen Zeit im Alten Bund brauchte Gott keinen Schwur machen. Ohne Schwur. Dieser aber, nämlich der Melchisedek, mit einem Schwur. Wow. Dort heißt es, durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit. Das war Psalm 110. Dort hat bei der Einsetzung von Christus als dem Melchisedek, hat Gott ihn nicht nur eingesetzt und dann war er dort gesetzt, sondern Gott hat geschworen. Das heißt, bei der Einsetzung von Christus als dem hohen Priester hat Gott mit einem Schwur verbürgt, der Mann, der ist vollkommen. Und dieser, jener, der ist Priester in Ewigkeit und der wird es schaffen, euch in die Herrlichkeit zu bringen. Das ist der Schwur. So hat Gott seine ganze Hoffnung und alles auf Christus gesetzt, weil er ist fähig. Er ist der Einzige, der das kann. Das können die Menschen nicht machen. Egal, wie lange du schon ein Ältester und Leitender warst, selbst wenn du 100 Jahre Ältester gewesen und viel Erfahrung gemacht hast, zur Herrlichkeit kann dich keiner bringen, außer der, mit dem Gott, den Gott mit einem Schwur eingesetzt hat. Und das ist der Melchisedek. Das ist Christus. Oh Herr, ist das nicht wunderbar? Wir haben einen Priester in Ewigkeit. Menschen leben nicht in Ewigkeit. Die irdischen Priester, die sind eingesetzt worden, dann sind sie gestorben, dann waren sie weg. Kommt der Nächste, ist er wieder gestorben und war auch wieder weg. Nein, im Tod ist alles vorbei. Aber bei Christus, er ist ein Priester in Ewigkeit. Und der Grund, warum er von Gott eingesetzt wurde, ist ganz einfach, weil er vollkommen ist. Er ist, wie in Vers 26 steht es, er ist ein hoher Priester, weil er heilig ist. Frei vom Bösen, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel geworden. So einen hohen Priester haben wir.
Amen.
Welcher Mensch kann das von sich behaupten? Ich bin heilig, frei vom Bösen, unfehlbar. Unfehlbar? Ist mir egal, wie lange du Christ bist, wie lange ich Christ bin. Wenn ich nicht aufpasse, dann falle ich morgen in die Grube. Warum? Weil wir Menschen sind. Wir sind unvollkommene Menschen. Und die unvollkommenen Menschen können nicht die anderen unvollkommenen Menschen in die Herrlichkeit bringen. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Deswegen heißt es hier in Vers 24, Dieser aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, das unveränderliche Priestertum.
Amen.
Unser Herr Jesus hat das unveränderliche Priestertum.
Amen.
Weil er vollkommen ist. Und er lebt von Ewigkeit. Sogar Hebräerbrief am Anfang, Kapitel 7, sagt uns sogar, er hat nicht einmal einen Stammbaum. Ohne Vater, ohne Mutter. Ohne Stammbaum. Er hat keinen Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Welcher Mensch kann das von sich sagen? Manu, hast du einen Stammbaum? Ich auch. Vater und Mutter haben wir alle. Hebräer 7 möchte uns überzeugen, dass solch ein irdisches Priestertum nichts zur Vollendung bringen kann, sondern nur der, der durch einen Schwur eingesetzt wurde.
Amen.
Und das ist nicht der Papst. Und auch nicht der Pastor. Und auch nicht ein leitender XY. Weil Gott geschworen hat, Jona, du bist ein Priester in Ewigkeit.
Amen.
Dich setze
ich.
Oh, Herr Jesus. Dieser aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, das unveränderliche Priestertum. Warum ist es unveränderlich? Es ist, weil die Menschen sich ändern können. Wenn ein Mensch gut anfängt, Gott zu dienen, das ist wunderbar. Und wir loben den Herrn für alle, die im Glauben gut angefangen haben. Aber Hebräerbrief redet nicht nur vom Anfang. Hebräerbrief fragt lieber, wie sieht es am Ende aus? Nach 10 Jahren Dienst und nach 20 bist du dann immer noch unveränderlich? Menschen ändern sich. Solange wir in dieser Hütte leben, sind wir nicht davor gefeit, dass wir uns verändern. Es ist nur durch die Gnade des Herrn und durch seine Barmherzigkeit, wenn wir bis zum Ende standhaft festhalten. Aber wir sind Menschen und sind veränderlich. Manchmal in den letzten 1-2 Jahren dachte ich, wow, der hat sich aber ganz schön geändert. Ich kenne ihn gar nicht so. Wo ich manche schon sehr lange kenne, aber ich denke, was ist passiert? Deswegen habe ich, und dann habe ich an diesen Vers gedacht, 24, er hat das unveränderliche Priestertum. Das ist der Unterschied zwischen Melchisedek und der irdischen Priesterschaft, den Leviten, damals zu dieser Zeit. Und das ist der Grund, wenn wir das sehen und wenn wir das in unserem Gedächtnis und Herzen bewahren, was Vers 25 bedeutet. Ich schätze so sehr dieses Daher. Daher kann er auch aufs Völligste daher. Warum? Weil er ist der unveränderliche Priester. Wenn wir nur an ihm anhangen und wie einige von euch bezeugt haben, zu ihm vorwärts kommen und ihn suchen, und nicht auf so viele Menschen hören. Was sagt dieser und jener? Was sagt das Internet? Was sagt der älteste A, B, C und der leitende XY? Und dann vertraue ich ganz, dass er recht hat. Es ist okay, wenn du vertraust, dass er recht hat, aber er kann nicht aufs Völligste erretten. Weil er nicht das unveränderliche Priestertum hat. Aber Melchisedek hat es. Daher kann er auch aufs Völligste erretten. Ich glaube, Paulus und der Schreiber will uns hier überzeugen, wie wunderbar Christus ist, als der große Melchisedek. Die durch ihn zu Gott vorwärts kommen. Und das ist, was die Brüder heute mitgeteilt haben. Und auch heute Morgen schon und heute Mittag. Unsere Mitarbeit besteht zuallererst darin, dass wir zu Gott vorwärts kommen.
Amen. Amen.
Durch ihn. Durch wen? Durch den, der das unveränderliche Priestertum hat. Warum? Denn er lebt immer da, um für sie einzustehen. Der Herr hat keinen Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Der steht bis zum heutigen Tag für uns ein. Ist das nicht wunderbar? Er betet für uns nicht nur, dass es uns gut geht und sagen, oh Herr, gib Jan eine gute Arbeit, Herr Vater, bitte, er hat keinen Job, der Arme. Okay, der Herr hilft uns, wenn wir keinen Job haben. Außer Frage. Das tut der Herr auch. Wir haben das mehrmals erlebt. Aber im Licht von Hebräerbrief steht der hohe Priester dafür ein, dass wir alle zur Reife kommen.
Amen.
Er betet, dass wir bis zum Ende standhaft festhalten. Denn ein solcher hoher Priester war uns angemessen. Braucht ihr nicht so einen hohen Priester? Also ich muss euch sagen, ich brauche einen hohen Priester, der für mich einsteht. Wenn der Herr nicht für mich eingestanden wäre, in den letzten 1-2 Jahren, ich glaube, ich wäre schon in der Grube gelandet. Aber ich habe einen hohen Priester. Und der heißt Melchisedek. Und der hat für mich und für uns alle gebetet. Oh, Herr Jesus, der heilig ist, frei vom Bösen, unbefleckt, von den Sündern abgesondert, das heißt sündlos, und höher als die Himmel geworden. Und jetzt noch einmal will er uns bis zum Schluss überzeugen, der nicht wie die hohen Priester täglich zuerst für die eigenen Sünder Opfer darbringen muss und danach für die des Volkes, denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Und noch mehr hat der Schreiber gesehen, nicht nur ist der Herr unser hoher Priester, er ist auch das wahre Opfer. Der hohe Priester hat sich sogar selber für uns geopfert. Also wirklich, was gibt es, was er nicht getan hat? Denn das Gesetz bestellt Menschen zu Hohepriestern, die Schwachheit haben. Das ist das Problem mit den Menschen, die haben Schwachheit. Aber das Wort des Schwurs, der nach dem Gesetz erfolgte, wen?
Den Sohn,
der in Ewigkeit vollendet ist. Ist das nicht wunderbar? Ich liebe Hebräer 7. Warum? Weil der Schreiber hat uns Melchisedek so deutlich vor Augen gemalt, dass wir gar nicht anders können, als zu ihm vorwärts kommen.
Amen.
Die Größe Melchisedeks wird uns letztlich in die Herrlichkeit bringen. Nicht unsere Fähigkeit, nicht weil wir besser sind als andere, nicht wegen diesem oder jenem, sondern weil wir zu ihm vorwärts kommen. Und durch ihn zu Gott vorwärts kommen, denn er lebt immer da, um für sie einzustehen. Und ich glaube, wenn wir das fleißig tun und wirklich üben, zu diesem Melchisedek vorwärts zu kommen, dann wird das Ergebnis das sein, worüber Jan mitgeteilt hat, was ich wirklich genossen habe. Er ist zuerst der König der Gerechtigkeit und dann der König des Friedens. Hier gibt es sogar eine Nummerierung. Erstens, Paulus hat gesagt, erstens König der Gerechtigkeit und dann daraus folgt zweitens König des Friedens. Wenn wir anfangen, den Frieden über die Gerechtigkeit zu setzen und denken, Hauptsache wir haben Frieden, alles gut. Einheit und Friede ist das Wichtigste in der Gemeinde. Wenn ich das denke, dann kenne ich Melchisedek nicht, weil hier wird nummeriert. Hier kommt der König der Gerechtigkeit.
Amen.
Warum? Weil es um sein Reich geht.
Amen.
Über diesen Punkt haben wir noch gar nicht Gemeinschaft gehabt. Können wir auch noch nicht. Aber die Zeit ist zu knapp. Aber er ist natürlich auch der König. Wir haben jetzt nur über den Priester geredet. Aber er ist der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens.
Amen.
So, ich finde, das ist ein wunderbares Ergebnis. Wenn wir diesen Frieden haben, dann haben wir wirklich Frieden, wie ihr mitgeteilt habt. Und dann haben wir tatsächlich auch ein Friedensopfer für den Vater.
Amen.
So, lob den Herrn für die Größe Melchisedeks.
Amen.
Amen, Herr, wir loben dich, Herr.
Amen.
Ja, Herr, wir beten noch einmal, dass wir alle dich kennen,
ja,
dass wir alle zu dir vorwärts kommen.
Amen.
Wir danken auch dir für dein Einstehen, dein Einstehen bis zum heutigen Tag. Wir glauben auch, dass du uns aufs Völligste erretten kannst.
Amen.